Ein Samstagmorgen am Münchner Ostbahnhof. Mira steht mit einem Kletterrucksack auf dem Bahnsteig. Sie hat eine kleine Box mit einlaminierten Aktionskarten dabei. Klimawandelfakten, Müllrätsel oder Emissionsrechner steht auf ihnen. Mira ist im Gespräch mit einer kleinen Gruppe. Der Zug in Richtung Kufstein fährt ein. Aus der Sprechanlage ertönt ein unverständliches Genuschel. Es geht raus zum Fels. Der Weg dorthin und das gemeinsame Klettern wird heute für die Gruppe vielfältig, aufregend, lehrreich und gemacht für alle sein.
Inside Outdoor. Der VD-Podcast ohne Blabla.
Inklusion im Bergsport, wie kann das aussehen? Darüber spreche ich heute mit Zweien, die sich genau das zur Aufgabe gemacht haben. Einmal mit der Mira, sie ist Teil des Vereins Ich will darauf. Sie organisiert und setzt inklusive Kletterausflüge um, so wie wir das gerade in der Einleitung schon ein bisschen gehört haben. Und die Lena, sie arbeitet für die Albrecht von David Stiftung, die Projekte zur alpinen Sicherheit und nachhaltigen Bergsport umsetzt. Wie das heutige Beispiel. Ich freue mich sehr, dass ihr beiden da seid und sag Hallo.
Hallo, ja, danke schön. Freue mich jetzt sehr auf das Gespräch.
Hi, danke für die Einladung.
Mira, wir starten gleich mal mit dir. Kannst du uns so ein bisschen reinführen, wie man sich Barrieren oder inklusives Klettern vorstellen kann? Was gibt es vielleicht für Barrieren, die jetzt nicht alle auf dem Schirm haben auf dem Weg zum Fels?
Ja, es sind einige Barrieren. Also ich würde erstmal vielleicht damit anfangen, wir machen ja Klettergruppen für Menschen mit und ohne Behinderung. Und das heißt, es sind viele Barrieren, die uns aber im Prinzip auch alle betreffen können. Aber natürlich, also Menschen mit Behinderung, das sind ja also Menschen, die quasi von uns, von der Umwelt, von der Gesellschaft eben durch, zum Beispiel so ein ganz plakatives Beispiel, Treppenstufen, behindert werden. Und dadurch wird dann mein Leben, also meine Teilhabe am Leben behindert. Und ja, wenn ich jetzt auch an unseren Ausflug zum Beispiel auch denke, ganz, ganz unterschiedlich. Also es beginnt, wie es gerade schon gemacht wird, also bei der Mobilität, bei den körperlichen Einschränkungen, wie zum Beispiel eben, wir kommen am Bahnhof an, eben es sind Stufen vorhanden. Wie kommen wir erstmal ans Gleis, auch in den Zug einzusteigen? Also wir haben überall so kleine oder große Barrieren. Und ich würde sagen, das sind die, die wir oft ja auch, die sind ja sichtbar, so die sehen wir. Aber was ich mal wieder auch spannend finde, sind eher auch gerade zum Beispiel die Barrieren, die wir gar nicht sehen. Also zum Beispiel für viele Menschen, auch bei uns im Verein, ist es einfach schon eine totale Barriere oder eine Herausforderung, wenn ich aus meinem gewohnten Setting rauskomme. Also wir treffen uns jedes Mal, jede Woche oder alle zwei Wochen in der Kletterhalle. Und jetzt auf einmal sind wir am Bahnhof in einem total neuen Setting. Wir sind im Zug, sind auf einmal auch voll viele Stressfaktoren mit dabei. Vieles, was ich nicht kenne. Und ja, das würde sagen, das sind mal wieder so Barrieren, die haben wir gar nicht. Die sind oft gar nicht so präsent. Und da muss man natürlich auch überlegen, so ist es möglich? Ist es möglich für die Gruppe? Wie können wir diese Barrieren so verändern, dass alle teilhaben können? Und aber auch so zum Beispiel, eben jetzt die Vorstellung, wir sind im Zug, wir fahren gerade raus an den Fels. Dann kommt die erste Durchsage, die ist für mich oft schon schwer zu verstehen. Die ist aber auch definitiv nicht in einfacher Sprache formuliert und eben meistens sogar auch immer nur auf Deutsch. Also das ist auch absolut nicht inklusiv. Klar, jetzt bin ich und also eine Ehrenamtliche bei so einem Ausflug mit dabei und wir können natürlich diese Barrieren dann reduzieren, indem wir, jetzt konkretes Beispiel natürlich, indem wir das in einfache Sprache übersetzen. Aber ja, ich bin auf jeden Fall nochmal aufmerksam geworden, wie viel auch unsichtbare Barrieren so da sind.
Lena, wie bevor ihr zusammengearbeitet habt oder da zusammengekommen seid, wie das zustande gekommen ist, da sprechen wir gleich auch nochmal drüber. Hattest du vor der Zusammenarbeit schon Erfahrungen in die Richtung oder ist dir da was aufgefallen oder war es jetzt zum ersten Mal, dass es dir vielleicht auch bewusst geworden ist?
Ich hatte davor tatsächlich wenig Berührungspunkte mit dem Thema. Das hat sich dann erst irgendwie durch die Mira eigentlich geändert, wo wir uns kennengelernt haben. Und ich fand das immer, ja, wahnsinnig bereichernd, da mehr über ihre Arbeit oder auch eben zum Thema Inklusion, verständliche Sprache, Zugänglichkeit, soziale Teilhabe, worüber sie jetzt gerade eben gesprochen hat, eben mehr lernen zu dürfen. davor im Austausch, aber jetzt auch im Rahmen des Projektes. Und ich bin da sehr dankbar dafür, dass ich da jetzt vielleicht ein bisschen sensibilisierter bin wie vorher.
Und wie seid ihr denn zusammengekommen? Also wie hat sich das ergeben?
Also Mira und ich haben immer mal wieder, haben sich unsere Wege gekreuzt, also im Zuge der Ecopoint-Website. Die Mira hat da Beiträge veröffentlicht, aber dann auch haben wir gemeinsam mit Marco Stadler und Marc Standards den Klimafreundliche Kletterführer für München geschrieben. Und wir waren einfach immer wieder im Austausch. Und wir als Stiftung wollen uns klar für das Thema Inklusion positionieren. Und dann war, glaube ich, diese Verbindung von sozialer Nachhaltigkeit, was Miras Kompetenz ist, und das Thema ökologische Nachhaltigkeit, was vielleicht eher meine Kompetenz ist, einfach total aufgelegt. Und ich erinnere mich noch an ein Telefonat von uns zwei, Mira, wo wir total begeistert waren, diese Themen einfach zusammenzubringen und Ideen gesponnen haben. Und daraus ist eben dann jetzt dieses Projekt entstanden. Das ist richtig schön.
Wir hatten total viele Ideen und fand es auch noch schön, so daran erinnert zu werden. Ich muss mich gerade an das Gespräch zurückerinnern, wie wir eben so diese Idee hatten, cool, wir können die Themen zusammenführen. Und dann ist halt die Frage aufgekommen, wie können wir das eben in die Praxis bringen? Weil bei uns im Verein ist es eben, würde ich mal sagen, so eben das, also Inklusion als Aspekt der Teilhabe, der sozialen Nachhaltigkeit, das leben wir, aber wir beschäftigen uns eigentlich gar nicht so in der Theorie mit den Themen. Und ja, jetzt auf einmal kommt eben das Thema ökologische Nachhaltigkeit auf. Und so die Frage war erstmal auch, wie können wir das Thema so vermitteln, dass es inklusiv ist? Weil ich finde, das geht schon beim Namen los. Nachhaltigkeit, das ist auf jeden Fall kein inklusiver Begriff. Ich frage mich oft, obwohl ich das auch studiert habe, immer noch, was ist eigentlich Nachhaltigkeit? Und wir haben es dann oft auch anders formuliert. Also ich habe zum Beispiel auch in der Methodenbox viel von Umweltschutz eher geredet. Das ist einfach ein Wort. Also ich kann unter Umwelt, da habe ich ein Bild vor Augen, schützen kenne ich, das kann ich zerlegen. Nachhaltigkeit ist ja erstmal ein Konstrukt, das verstehe ich nicht. Oder verstehe ich vielleicht nur schwerer. Dann kam diese Idee auf, lass uns eine Methodenbox machen, die wir eben ganz praktisch mit an den Fels nehmen können. Und das ist jetzt wirklich so auf dem Weg dahin, so also haptisch eine Box zu werden. Ich habe es schon getestet jetzt vor 2 Wochen am Fels und da ist alles Mögliche drin. Da sind verschiedene Karten drin mit Spielen, mit Rätseln, mit Infokarten, mit kleinen Übungen. Und die Idee ist eben, dass die jeweilige Trainerin, der Trainer und die Ehrenamtliche, die die Gruppe begleiten, die mitnehmen und da einfach Inspirationen kriegen, um in den Situationen dann, ich sage jetzt mal zum Beispiel, also damit es klar wird, Zugfahrt, Anreise mit den Öffis, und dann haben wir da eine Methode, eine Karte zu, und die kann ich dann direkt in der Situation anwenden. Und da ist natürlich einfach, da wird halt Lernen direkt greifbar, da passiert es halt. Und ich fand es jetzt total schön. Also ich habe es jetzt ja, kann Lea noch so uns kurz auch berichten, eben schon mal getestet.
Nochmal kurz zum Verständnis. Also wie meinst du das mit der Karte? Also was steht dann da genau drauf? Oder wie sieht dann die Aktion aus, die man da dann auswählt aus der Box? Also so stellt sich mir gerade vor.
Genau so. Also es ist ganz unterschiedlich. Also ich kann jetzt mal eine konkrete Karte beschreiben, die wir auf der Zugfahrt getestet haben. Das ist einfach eine laminierte A5-Seite jetzt momentan noch. Und da ist ein kleiner Text drauf und ein QR-Code. Und zwar geht es eben um die Reise, Anreise mit den Öffis. Und dann hat die Gruppe den QR-Code gescannt und das war der Link. Ist ganz cool, es gibt von der Deutschen Bahn, muss ich einmal Werbung für die Deutsche Bahn machen, einen CO2-Rechner. Und da haben wir dann ausgerechnet, wie hoch unsere CO2-Emissionen jetzt für die ganze Gruppe sind, wenn wir mit dem Zug die Strecke fahren. Und du hast einen Balken als Vergleich, wie hoch das mit dem Auto ist. Und das ist halt quasi irgendwie so der, so ein Teaser, um sich darüber auszutauschen. Und dann gibt's noch eine Infokarte parallel. Da ist in einfacher Sprache formuliert erstmal, was ist der Klimawandel? Und die haben uns halt durchgelesen, haben uns dann ausgetauscht, ja, über so einige Zusammenhänge. Was ist der Treibhauseffekt, was sind CO2-Emissionen, was passiert mit all diesen Molekülen der Atmosphäre, und genau, das sollen immer wie so Einstiege sein, ja, die aber auch, also ich würde sagen, das ist jetzt vielleicht so das Informativste, und das andere sind zum Beispiel auch so Bilderrätsel oder Memories, die wir da mit dabei haben, und je nach Situation bringe ich die dann mit raus und dann entstehen einfach direkt vor Ort halt Gespräche dazu.
Also so ein Memory wäre dann zum Beispiel?
Wir haben verschiedene. Es gibt zwei Memories zum Thema Arten, die im Fels leben. Also ich würde sagen, das wäre dann eher so das Thema Ökologie.
Mhm.
Und da habe ich immer so eine kleine, wie so ein, auch eher wie so ein Rätsel, was diese Art kann, wer sie ist und auch warum wir den Fels eben schützen. Zum Beispiel der und der Vogel brütet in der Zeit. Und auf der anderen Seite ist dann ein Foto von dem jeweiligen Tier. Das ist, würde ich sagen, auch so eine, vielleicht so eine recht klassische Art eines Memories. Und was wir dann noch als Rätsel haben, ist, dass wir Inspiration durch Lena war. Das war ganz cool. Ich habe jetzt ausgedruckt verschiedene Müllteile und auf der Rückseite steht immer, wie lange dieses Teil braucht, bis es komplett verrottet ist. Und einen Großteil der Teile finden wir einfach eher vor Ort. Also da ist die Bananenschale und die Dose und das Taschentuch. Und da wird auf jeden Fall viel gerätselt. Und ich habe hier auch so ein paar Feedbacks liegen. Das war auf jeden Fall einer der Aha-Momente, wie lange eine Glasflasche braucht, bis sie verrottet.
Und? Ich weiß, eine Banane, glaube ich, 5 Jahre, oder? Aber Glas?
Ja, im Prinzip eigentlich nie.
Aber Lena, war das dann eine deiner Lieblingsübungen oder Inputs? Da habe ich ja gerade schon gehört. Oder was würdest du sagen, war so, wo du sagst so, juhu, den müssen wir auf jeden Fall mitgeben.
Also das Müllrätsel finde ich richtig cool, einfach weil es so ja spielerisch und niederschwellig ist und es schön irgendwie so, also ich bin ja Wissenschaftlerin eigentlich, das heißt, man kann gut Fakten den Teilnehmenden präsentieren. Und auch, was ich auch gut finde, ist, die Mira hat sehr gut in einfacher Sprache eben Fakten zur Klimakrise aufbereitet, was ich jetzt gerade eben schon gesagt habe. Das sind einfach Dinge, die wichtig sind, dass das jetzt eben nicht die Ehrenamtlichen sich überlegen müssen, sondern dass wir auf eben Organisationsebene, der Verein, ich will darauf, und die Arvid von David Stiftung, dass wir diese Methodenbox zur Verfügung stellen und es dann eben nicht auf Zeit dieser Ehrenamtlichen geht, sondern wir das eben auf Organisationsebene bereitstellen. Wir haben auch einen Leitfaden für die TrainerInnen und Ehrenamtlichen gemacht, wo es darum geht, so eine Art Entscheidungsbaum, wie geht man an den Fels, welche Felsen sind möglich, mit welchen Einschränkungen, wie läuft das Ganze ab, sodass man auch den ja, TrainerInnen und Ehrenamtlichen das ganze Thema irgendwie erleichtert. Darum geht es ja auch, das Ganze zu erleichtern, dass es nicht auf ja, dem Ehrgeiz von einzelnen Personen sozusagen drauf ankommt, sondern dass auch dieses Thema für den Verein einfach auch zugänglicher wird und eben für die Teilnehmenden.
Aber ist es nur für den Verein, weil eigentlich Nachhaltigkeit einfach erklärt ist ja für Schüler oder für jeden eigentlich ja total sinnvoll.
Ja, voll. Also wir werden das dann eben das wird jetzt dieses Jahr getestet und wir werden im Herbst dann noch so eine Abschlussveranstaltung dazu machen mit den Teilnehmenden und uns ein bisschen Feedback einholen zu dem Thema und wie das für die Teilnehmenden auch war. Und dann werden wir das auch im Nachgang veröffentlichen für die, genau, die das interessiert, kann gern auf unserer Website oder bei Ich will darauf vorbeischauen. Da gibt's das dann.
Voll gut. Wie kam dir denn, also was war für euch so der Aha-Moment, dass Nachhaltigkeit und Inklusion vielleicht so gut zusammenpasst?
Ich würde sagen, ich war eigentlich immer schon, seit ich bei Ich will darauf angefangen hatte, überrascht, weil ich eigentlich aus dem Nachhaltigkeitsbereich komme, wie wenig das Thema Inklusion in der Bildung für nachhaltige Entwicklung, also ich bin auch keine Expertin jetzt, wie weit es jetzt aktuell Thema ist, aber dass es einfach im Nachhaltigkeitsbereich so eine untergeordnete Rolle spielt. Wir haben da irgendwie auch so zwei Kernaussagen rausgefiltert. Also einmal, ich finde, das ist jetzt irgendwie so gerade mein Anliegen aus meiner Perspektive raus. Es ist ja ein Recht von jeder Person, darüber informiert zu sein, was denn um uns herum passiert. Aber wenn es in der Sprache stattfindet, die ich nicht verstehe, die so elitär formuliert ist, dann ist es kein inklusives Thema. Dann kann ich daran nicht teilhaben. Und gleichzeitig ist aber, wenn ich mir jetzt die Nachhaltigkeitsziele der UN anschaue, ist die Teilhabe aller an auch, ich meine, auch sehr unser Demokratieverständnis und politischen Entscheidungen etc., ist ja ein grundlegendes Recht. Das heißt, Ökologie und Inklusion gehören eigentlich eh schon zusammen. Und für mich war das eher eigentlich absurd zu sehen, wie weit es oft voneinander getrennt ist und vielleicht auch manchmal dann fast sowas aufkommt, das ist nichts, was ich irgendwie unterschreiben würde, aber so eine Ansicht von wie können wir den Menschen mit Behinderung das Thema auch noch zumuten? Das war schon ein Feedback, was ich bei der Idee bekommen hatte, wo ich sagen würde, jein, weil es ist einfach trotzdem die Entscheidung von jeder einzelnen Person. Möchte ich mich damit auseinandersetzen und möchte ich es nicht? Aber wenn die Barrieren so groß sind, dann habe ich ja nicht die Möglichkeit dazu. Ich würde sagen, das waren so für mich eben so zwei so Kernantreiber. Also wenn man so zusammengefasst, einmal so, es gehört eigentlich eh schon zusammen und trotzdem ist es so weit voneinander getrennt.
Ich kann mich da nur anschließen, Mira. Genau, das Thema ökologische Nachhaltigkeit ist ein Thema, das uns alle angeht. Und wie ich ja auch durch dich gelernt habe, ist durch die Fachsprache oder die Verknüpfung mit Privilegien ist einfach nicht allen zugänglich. Und jeder und jeder hat auch das Recht, an diesen Themen der Nachhaltigkeit auch teilzunehmen, was darüber zu erfahren. Und deswegen ist es einfach für unsere Stiftung wichtig, dass das zugänglich gemacht wird und die beiden Themen da auch zusammen gedacht werden.
Wie ist denn deine Gruppe, und nochmal, um sich das vorzustellen, wie die Gruppe aufgestellt ist, damit man so, kannst du ja nochmal so durch den Tag führen, also wer war dabei und wie genau, wo wart ihr vielleicht auch klettern?
Genau, vielleicht nochmal für alle auch so zum Verständnis, wie unsere Gruppen überhaupt aufgebaut sind und wie so ein Pelzausflug jetzt zustande kommt. Also bei uns ist es so, also wir haben feste Klettergruppen in München, in Thalkirchen in der Kletterhalle. Und da klettern immer Menschen mit und ohne Behinderung zusammen. Es spielt erstmal keine Rolle, sondern es liegt in unserer Hand, die Bedingungen so zu gestalten, dass alle Menschen teilhaben können. Das ist unsere, ich sag mal so, unsere Grundphilosophie. Und das war jetzt halt auch bei den Felsausflügen genauso. Also ich kannte die Teilnehmenden jetzt auch tatsächlich, alle, die schon mitgekommen sind. Aber sonst muss ich mir im Vorhinein überlegen und vielleicht auch mit den Personen noch mal sprechen und mich darüber austauschen, losgelöst von der Behinderung. Traust du dir das zu, dass wir uns am Ostbahnhof treffen, da selbstständig hinzukommen? Also das hat für mich noch erstmal gar nichts mit Behinderung oder keiner Behinderung zu tun. Ich weiß nicht, ein 6-jähriges Kind, was bei uns klettert, wird nicht allein zum Ostbahnhof kommen. Aber die Anfang 30-Jährige, für die war das überhaupt gar kein Problem. Genau, daher ist nochmal so, um das zu verbildlichen, wer war so mit dabei? Wir waren tatsächlich eine reine Frauengruppe zufälligerweise. Das war ganz cool. Vielleicht sind Frauen einfach oft immer wieder auch sehr mutig, in dem Bereich das auszuprobieren. Oder es war einfach ein Zufall. Und unsere Felsausflüge finden immer gruppenübergreifend statt. Das heißt, alle unsere Mitglieder, das sind ungefähr 120, können sich bei Felsausflügen anmelden. Und dann kommen maximal 8 Teilnehmende mit an den Fels. Und also wer vorher mitkommt, ist es eben komplett offen. Das sind dann auch also Kinder, Jugendliche, Erwachsene innerhalb von einer Gruppe. Bei mir war jetzt ein Kind dabei, ein Mädchen, und die anderen waren alle so zwischen, ja, ich würde sagen so eher junge Frauen, Ende 20 bis Anfang 30. Eine Jugendliche stimmt, war auch noch mit dabei. Genau, so viel kann ich ja vielleicht mal verraten, auch über die Gruppe, was auch sichtbar ist. Wir hatten jetzt keine Person mit dem Rollstuhl dabei, also bei uns kennt auch eine Person mit dem Rollstuhl im Verein. Da hätte ich mir natürlich schon nochmal anders Gedanken auch machen müssen, wie ist das alles möglich. Nochmal genau vorher auch schauen müssen, funktioniert tatsächlich der Aufzug am Gleis oder nicht? Und welcher Fels ist so barrierefrei erreichbar? Wir waren in Flinsbach, also südlich von Rosenheim am Fels. Und das war also so von der Anreise einfach super easy machbar. Wir sind von München eine Dreiviertelstunde in den Zug gefahren, hatten 15 Minuten, bis wir am Parkplatz unterhalb der Wand waren, einmal durchs Dorf. Und das war voll nett. Herausfordernder war dann eher der Zustieg. Das ist immer wieder, finde ich, auch interessant, so zu einfach nur zu sehen, was für mich alltäglich ist, oder vielleicht auch einfach ein sehr, was ich als einen entspannten Zustieg, weil ich das natürlich einfach öfter tue. Und wie herausfordernd das zum Beispiel ist, weil ich es natürlich in München der Stadt nicht gewohnt bin, dass es halt rechts neben mir einfach runtergeht. Klar, wenn ich eine Gehbehinderung habe, ist sowas noch mehr herausfordernder, auf jeden Fall. Aber wir haben das dann eigentlich voll gut gemeistert. Wir haben halt einfach uns ganz, ganz viel Zeit gelassen. Und dann bin ich auch rückwärts gegangen und habe halt eine dann auch immer so mit noch an der Hand genommen. Und dann sind wir so langsam hoch. Und es war halt schon auch irgendwie echt lieb zu sehen, weil alle so stolz waren, als sie einfach nur den Fels erreicht hatten. Und das war halt für viele schon, ja, das war halt schon Kletterei. Es war halt dann eben so die letzten Stufen. Musstest du halt einfach mal deine Hände mit dazu nehmen und es dann Stufen. Und natürlich, wenn ich ein Jahr lang das ganze Jahr über immer in der Halle kletter, dann bin ich das erstmal nicht gewohnt, dass es halt zum Fels so steil nach oben geht.
Aber dann hattet ihr auch hauptsächlich, also sind dann schon eher körperliche Behinderungen in dem Sinne von Laufen, also jetzt nicht Seh- oder Hörbehinderungen?
In der Gruppe jetzt tatsächlich nicht, aber bei uns im Verein ja. Also bei uns im Verein klettern Menschen eben also mit körperlicher, mit geistiger Behinderung beziehungsweise Lernschwierigkeiten, aber auch mit psychischen Erkrankungen. Und das zählen wir alles unter. Also all diese Menschen können bei uns zusammen klettern.
Also ihr seid in der Kletterhalle, ihr macht Kletterausflüge. Gibt es sonst noch Aktionen, die ihr macht?
Wir machen noch regelmäßige Termine in den Ferien. Also die sind genauso wie die Felsausflüge auch immer gruppenübergreifend. Und wir haben einfach so im Jahresverlauf verschiedene Aktionen. Also unseren Verein gibt es ja tatsächlich schon seit 17 Jahren und gegründet wurde der unter anderem von den Huberburen. Und das ist einer so der großen Highlights auch in meinem Jahr, dass wir einmal im Jahr mit den Mitgliedern, die wollen, einen Ausflug zu den Huberburen machen nach Berchtesgaden. Das heißt, Ausflüge sind schon auch immer wieder großer Teil so vom Klettern. Und ja, wir haben dann einfach auch so themenspezifisch verschiedene Angebote. Aber bisher eben noch, das war jetzt das erste Mal, dass wir was zum Thema ökologische Nachhaltigkeit hatten.
Voll schön. Ja, und wie geht's jetzt weiter? Die Methodenbox wird jetzt irgendwann vielleicht online gestellt, aber sonst sind irgendwelche Projekte geplant oder eure Zusammenarbeit?
Wir machen eben noch die Abschlussveranstaltung im Herbst, gemeinsam mit den Teilnehmenden, um uns ein bisschen Feedback einzuholen. Und dann schauen wir mal weiter, würde ich sagen. Wir haben uns schon auf jeden Fall, die Mira und ich haben viele Ideen, sagen wir es mal so.
Ja, voll. Und bis dahin werde ich auf jeden Fall die Methoden nochmal weiter testen. Also jetzt konnte dieses Jahr bisher leider wegen dem Regen nur ein Ausflug von mir mit der Methodenbox stattfinden. Aber es wird auf jeden Fall noch ganz, ganz sicher noch einen Ausflug geben. Und ja, da einfach mehr noch Feedback einzuholen. Wir haben auf für jede Veranstaltung einen Feedback-Fragebogen erstellt, in dem die Teilnehmenden selber einschätzen dann, also vor allem, es geht auch viel um die Fahrt, wie herausfordernd ist das für mich, war das gut machbar, hat es mir Spaß gemacht, dass wir da einfach auch ein bisschen was evaluieren können und dann ja auch anderen bestärken können, auch zu sagen so, hey, also wir haben gerade die Erfahrung gemacht, es ist gut machbar und wir erleben es auch als Bereicherung. Und was ich einfach selber auch sehr, sehr schön fand, waren auch so die inhaltlichen Feedbacks zu, was habe ich gelernt, was nehme ich mit. Eine Teilnehmerin, die zum Beispiel geschrieben hat, dass sie so spannend findet, dass sie das erstmal verstanden hat, wie eben der Treibhauseffekt funktioniert. Und das fand ich voll cool, weil ja, ich das irgendwie klar im Studium oft gelernt habe und auf so einer Komplexität und dass ich ihr das aber auch so vermitteln kann und dass sie das jetzt für sich als neues Wissen mitnehmen kann, fand ich mega schön.
Wie hast du es vermittelt? Gab es da auch eine spezielle Übung?
Das ist entstanden aus dem Thema CO2-Emissionen, weil wir natürlich dann den Bogen schlagen mussten, naja, wieso ist doch kein Problem, also was ist denn erstmal klar, dass allen schon bewusst irgendwie CO2 ist irgendwas Böses, aber ich habe zum Beispiel auch mit einer Schülerin geredet, die ist jetzt, glaube ich, in der, fünfte, sechste Klasse. Ich meinte, sie hat einfach noch nie darüber was gelernt. Und dann haben wir das halt so zusammen im Zug so versucht, relativ modellhaft mit, ich glaube, die Karte war dann die Erdoberfläche und halt so zu simulieren, was passiert denn dann in der Atmosphäre und wo sind dann denn die Moleküle und wo ist die Sonnenstrahlung und ich glaube, es war recht gut verständlich.
Wie kann man denn euch jeweils unterstützen oder mehr erfahren? Also einmal Mira bei dir und auch Lena Albrecht von David Stiftung.
Tatsächlich auf ganz vielen Ebenen. Also eben wir sind als Verein strukturiert und jetzt wie in Zusammenarbeit mit der Albrecht von David Stiftung sind wir natürlich eindeutig, wir sind von Stiftungen abhängig. Wir sind von externen Fördergebern abhängig, auch von Spenden. Also wir sind immer unglaublich dankbar über Spenden, dass wir so Projekte wie die überhaupt weiterführen können. Weil nochmal, um das zu verstehen, das ist quasi unser Kerngeschäft, sind die Klettergruppen. Und so Projekte wie das jetzt, das ist mega schön, dass das entstehen kann, aber das ist einfach keine Selbstverständlichkeit. Und wer natürlich Interesse hat, unsere Arbeit noch mehr kennenzulernen, kann sich auch an mich wenden und als Ehrenamtliche oder als Trainerin bei uns sich engagieren. Und natürlich auch als Kletternde. Also wir haben immer wieder natürlich auch freie Klettergruppenplätze. Die Warteliste ist lang, aber kann man Glück haben und kann natürlich einfach auch mitklettern und das selber erfahren.
Uns kann man auch unterstützen. Also man kann auch der Stiftung Spenden geben. Wir haben auch einen Fördertopf für Kinder und Jugendliche, wo es um eben Outdoor-Unternehmungen und Wissensvermittlung geht zu den Themen nachhaltiger Bergsport und alpine Sicherheit. Aber man kann sich natürlich auch bei uns bewerben, zum Beispiel für den Fördertopf, für eine finanzielle Unterstützung. Oder kann auch auf uns oder auf mich zukommen für Ideen, für Kooperationen. Sowas, was wir jetzt zum Beispiel mit der Mira und ich will darauf Verein gemacht haben. Genau, gibt verschiedene Möglichkeiten, aber wir haben eine Website und da ist eigentlich alles ganz gut dargestellt. Wendet euch gerne an uns, wenn ihr Fragen habt, auf jeden Fall.
Und zu euch kann man auch, wenn man jetzt Ideen hat, die eben nicht nur Nachhaltigkeit, sondern eben auch alpine Sicherheit, also in dem Themenbereich auch, oder?
Genau. Also wir haben uns als Stiftung den Themen im nachhaltigen Bergsport und alpine Sicherheit verschrieben. Durch die Klimakrise und auch gleichzeitig durch diese starke Zunahme von Bergsportbegeisterten ist es uns wichtig, mit sich zum einen den ökologischen Belastbarkeitsgrenzen, aber auch mit neuen Risikofaktoren auseinanderzusetzen, um dann die Sicherheit von BergsportlerInnen zu erhöhen und auch das ökologische Gleichgewicht im ja schon sehr sensiblen Lebensraum Berg zu erhalten. Das heißt, in unseren Projekten unterstützen wir gemeinnützige Organisationen und damit Menschen, die sich dann möglichst sicher und risikoarm und auch nachhaltig in den Bergen bewegen können.
Was wäre ein Beispiel für alpine Sicherheit?
Also wir haben zum Beispiel ein Projekt mit der TU München zu Gruppenentscheidungen in Bergsteigen. Da geht es darum, welche Risikofaktoren oder Einflussfaktoren gibt es bei Gruppenentscheidungen in Bergsteigen. Das ist ein Forschungsprojekt. Also wir fördern auf ganz verschiedenen Ebenen eben Bildung und Öffentlichkeitsarbeit, wie zum Beispiel jetzt das Projekt mit Ich will da rauf und Damira, aber eben auch Wissenschaft und Forschung und Rettung aus Lebensgefahr. Und wie man jetzt bei dem Projekt mit der Mira auch irgendwie sieht, ist das, oder was wir hoffen, was passiert, ist, dass der Bergsport aufgrund dessen, dass es so populär ist und dass es eben mehr Bergsportbegeisterte gibt, was vielleicht zum einen irgendwie ein Nachteil ist für die Natur, aber auch gleichzeitig ein geeignetes Mittel, um in die Gesellschaft hineinzuwirken, weil so viele Personen sind. Also, dass Menschen eben das gewonnene Bewusstsein von den Projekten auch in andere Lebensbereiche umsetzen und sich über den Bergsport hinaus für Naturschutz, Umwelt, Klimaschutz einsetzen und damit ja Projektteilnehmende oder Organisationen auf ganz ja verschiedene Art und Weise zu einem gesamtgesellschaftlichen Wertewandel beitragen.
Das ist ja schon viel für die Zuhörenden mitgegeben. Mira, hast du zum Abschluss noch irgendwas, was du mitgeben möchtest?
Ich muss gerade aber nochmal sehr daran denken. Ich meine, das, was wir da schaffen am Feld jetzt zum Beispiel, ist halt einfach wie so ein kleines Experimentierfeld, wo ich in einem sicheren Rahmen, begleitet jetzt durch uns, meine Selbstwirksamkeit stärken kann. Also ich kann auch selber Fähigkeiten erlangen, die nachhaltig orientiertes Handeln fördern. Also ich kann da einfach mal jetzt uns mal in einfacherer Sprache auszudrücken. Ich kann mit dem Zug, begleitet von uns, an den Fels fahren, einfach mal testen, auch, ist das was für mich? Wie läuft es denn? Wir tauschen uns darüber aus, auch über Konsum. Was bedeutet denn der Fleischkonsum? Und ich kann das einfach im geschützten Rahmen mal ausprobieren. Und ich würde sagen, an sich, also ich bin immer einfach ein total großer Fan vom Ausprobieren, dabei einfach mal auch, einfach mal mutig sein und das mal sich anzuschauen, ist es möglich? Auch mit der Option, natürlich kann ich bin mir jetzt auch nicht klar, ob das klappt überhaupt, natürlich kann ich dabei scheitern und vor allem, ich glaube, ganz viel drüber reden. Also ich glaube, wir vergessen immer wieder, was die Sprache für ein unglaublich starkes Tool ist und dass wir die mehr nutzen.
Ja, dann hoffe ich, dass jetzt der Podcast vielleicht schon mal der erste Step, man hört zu und vielleicht im nächsten Step redet man darüber, tauscht sich aus, sagt, oh, ich habe von der Initiative oder von dem Verein gehört oder von der Stiftung und so kommt das Ganze ein bisschen ins Rollen. Ich danke euch sehr, dass ihr heute dabei wart und wir freuen uns, was noch alles so kommt.
Danke, Anna.
Danke für die Einladung.
Wer jetzt noch mehr wissen möchte, findet alle weiterführenden Informationen und Links in den Shownotes. Und denkt daran, mit dem Code PODCAST15, das P groß und die 15 als Zahl ausgeschrieben und zusammen, bekommt ihr 15% Rabatt auf alles im VD-Shop. Einschließlich bis zum 30.06. Viel Spaß!
Das war Inside Outdoor, der VD-Podcast ohne Blabla. Wenn du keine neue Folge verpassen möchtest, abonniere diesen Podcast in deiner Podcast-App und hinterlasse uns eine Bewertung.